Micro Europa.
Sounds
moderne, fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Er war ein Mann von größter Redlichkeit, ganz ohne Neid und Eifersucht. Daher wurde er allerorten von den gelehrtesten Männern hoch geschätzt.
Eine Lobrede aus dem 16. Jahrhundert aus der Feder Philipp Melanchthons. Habt ihr erraten, wen er gemeint hat? Gemeint war Johannes Reuchlin, der berühmte Philosoph, Humanist, Diplomat und Jurist. Johannes Reuchlin, genau über den wollen wir heute sprechen. Damit herzlich willkommen bei Radio Mikroeuropa, hier im freien Radio Wüste Welle. Heute wieder mal mit einem Studio-Talk. Mein Name ist Ulrich Hägele. Bei mir zu Gast ist Jörg Robert, Professor für Literaturgeschichte der frühen Neuzeit hier am Deutschen Seminar an der Uni Tübingen. Herr Robert, ich grüße Sie, schön, dass Sie hier sind.
Ja, vielen Dank, Herr Hägele.
In der nächsten Stunde unterhalten wir uns über Reuchlin und über die Zeit um 1500. Sie war geprägt von absolut gegensätzlichen Positionen. In der Kunst entdeckte man unter dem Stichwort der Renaissance die Antike wieder, man entfernte sich von religiös motivierten Bildern und stellte den Menschen, also das Individuum, in den Vordergrund. Man denke nur an die geheimnisvolle Mona Lisa von Leonardo da Vinci. Es geht aber auch um die Reformation und um den zu Beginn des 16. Jahrhunderts weit verbreiteten Antijudaismus, den Johannes Reuchlin als einer der damals wenigen vehement bekämpfte. Was war Reuchlin für ein Mensch? Lassen wir nochmal den Zeitzeugen Philipp Melanchthon zu Wort kommen.
Ich hoffe, ihr habt seine hier vorgetragene Geschichte mit Freude zur Kenntnis genommen. Denn sowohl aufgrund seiner inneren Vorzüge als auch aufgrund seiner Verdienste gebührt es sich, dass die Erinnerung an ihn gewahrt bleibt. Dem Staate hat er im Rat und vor Gericht gedient. Die für die Kirche unverzichtbare hebräische Sprache machte er weithin bekannt. Seine Lebensführung war maßvoll. Gegenüber Bedürftigen und besonders gegenüber Studenten war er wohltätig. Er war ein Mann von größter Redlichkeit, ganz ohne Neid und Eifersucht. Daher wurde er allerorten von den gelehrtesten Männern hoch geschätzt.
Ein Mann voller Redlichkeit. Jörg Robert, das klingt ja fast so, als sei Reuchlin der ideale Mensch gewesen. Wie war er wirklich?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen oder dann doch wieder auch ganz einfach. Ja, wir haben so viele Briefe von Reuchlin, in denen er von sich spricht und mit seinen Freunden korrespondiert. Also das, man weiß einerseits sehr viel über Reuchlin, weil er sehr viel von sich geschrieben hat, aber dann weiß man doch wieder relativ wenig auf der anderen Seite, weil diese Art von Kommunikation eben doch hochgradig rhetorisch ist und speziell und bestimmte Erwartungshaltungen bedient.
Hat man denn so ein bisschen was herausfinden können, was er für einen Charakter hatte?
Also er war ein sehr zugewandter Mensch, das sicher dem Freundschaften sehr wichtig waren. Das zeigen eben seine Briefe und viele Kontakte, die er über die Jahre aufgebaut hat. Er war sicherlich auch ein sehr standesbewusster Mensch und ein sehr stolzer Mensch, der auf sein Studium und seine humanistische Bildung sehr stolz war. Das kann man in vielen Situationen sehen. Also vielleicht sprechen wir nachher auch noch über Johannes Pfefferkorn und die eigenartige Begegnung, die Reuchlin mit ihm hatte. Also das ist sicherlich eine vielschichtige Persönlichkeit mit vielen Geheimnissen, auch was die frühen Jahre angeht, wo wir sehr wenig wissen. Aber mich fasziniert Reuchlin immer wieder als einer der Ersten, der den Humanismus in Deutschland, in nördlich der Alpen popularisiert hat, verbreitet hat.
Reuchlin ist 1455 in Pforzheim geboren. Wie muss man sich denn eine Kindheit am Ende des Mittelalters im badischen Pforzheim vorstellen?
Ja, auch das ist eine gute Frage. Also sicherlich sind die Verhältnisse zugleich eng, aber auch weit. Die Städte spielen ja eine große Rolle für den Aufschwung der Bildung im 15. Jahrhundert, also das, was Sie schon als Humanismus genannt hatten. Also einerseits gibt es natürlich Handel und die Institutionen vor Ort, die Kirche vor allem. Also aus diesem Kontext kommt Reuchlin auch hervor. Sein Vater war Verwalter des Dominikanerstifts in Pforzheim. Also in gewisser Weise startet er von einer besonderen Position aus.
War das eine wichtige Stelle als Verwalter dieses Stifts?
Naja, es ist
vergleichbar mit heute.
Das ist kein akademischer Hintergrund zunächst mal, aber er ist in Berührung mit den Dominikanern und das ist so ein Leitmotiv durch sein Leben hindurch. Also zumindest hat er frühzeitig die Möglichkeit, in der Lateinschule sich auszubilden und gewinnt dann sehr schnell Unterstützer offenbar.
Er war ja dann schon mit 15 Jahren ist er dann schon an die Uni gewechselt, Uni Freiburg im Jahr 1470. Das kann man sich doch heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Im Zeitalter von Helikoptereltern, so früh weg aus dem Elternhaus. Und er studierte dort unter anderem Rhetorik und Philosophie. Wie muss man sich denn das vorstellen? Wie hat man denn damals studiert?
Also erstmal waren die Kinder natürlich früher fertig. Es gab ja nicht so viele Schulfächer. Die Lateinschule ist eine Lateinschule. Also viele kennen das Uhland-Gymnasium in Tübingen. Das ist die Tübinger Lateinschule gewesen seit dem Mittelalter. Und da geht es also darum, Sprachkompetenz zu erwerben, wie man heute sagen würde. Und dann ist man relativ frühzeitig an der Universität. Das wird ja heute auch immer mehr zur Praxis, dass man mit 17 an der Uni ist, nicht mit 15. Naja, wie muss man sich das vorstellen? Also sicherlich so, dass er da zunächst mal eine Art Grundstudium absolviert hat in den sogenannten Septem Artes Liberales, also den sieben freien Disziplinen, zu denen die Rhetorik gehörte, aber auch die Musik. Das spielt natürlich dann eine zentrale Rolle für den Humanismus.
Ja. Er wechselte dann an die Uni Basel und studierte dort freie Künste. Können Sie noch mal sagen, was man sich darunter vorstellt? Sprachen, Religion, aber jetzt keine bildende Kunst, oder?
Nein, Religion nicht, aber solche Dinge wie Mathematik und Musik gehören dazu. Das sind ganz theoretische Disziplinen gewesen. Also das hat zunächst einmal mit den praktischen Dingen wenig zu tun und mit den mechanischen Künsten eben auch nicht. Das Handwerk ist auch völlig getrennt davon. Also es geht eigentlich um sprachliche und natürlich philosophische Kompetenz, wie Sie sagen. Also die Logik spielt eine besondere Rolle. Das Lehrbuch ist eigentlich durchs Mittelalter hindurch immer gleich geblieben. Der Kanon sozusagen.
Waren denn das die Unis, waren die eher kirchlich geprägt oder war das weltlich? Oder kann man das gar nicht trennen?
Die Theologie ist eine der drei höheren Fakultäten, neben der Jurisprudenz und der Medizin. Ja, insofern ist die Theologie immer eine besondere Position und diese sieben freien Fächer sind so eine Art Propedeutikum, durch das jeder hindurch musste, der in die höheren Fakultäten wollte. Also es war sicherlich viel möglich an der mittelalterlichen Universität, das unabhängig war von der Theologie.
Dann war der im Prinzip schon irgendwie ein Einzelfall, weil ich gehe davon aus, dass sehr viele Adlige da an der Uni waren und er quasi aus dem bürgerlichen, kann man das sagen, bürgerlichen Elternhaus, das war ja wahrscheinlich auch nicht so selbstverständlich.
Ja, das ist Mitte des 15. Jahrhunderts plötzlich doch verbreiteter und das macht einen Zug des Humanismus aus. Er ist ja auch eine soziale Bewegung. Ja, also derzeit wird ja viel über Aufstiegs- und Aufsteigerkarrieren gesprochen. Das ist eigentlich hier der Fall, dass bürgerliche Kinder hier Universitätsbildung genießen. Eberhard zum Beispiel konnte ja kein Latein, hat also keine akademische Bildung.
Der Gründer der Tübinger Uni.
Der Gründer der Tübinger Uni. Dem musste Reuchlin dann die Dinge übersetzen, die ihn vielleicht auch interessiert haben aus der Antike. Aber das ist eine Aufstiegschance für bürgerliche Eliten gewesen.
Jetzt interessiert mich noch eins. Gab es denn damals auch so Seminare, Vorlesungen, wie wir das heute kennen? Gab es zum Beispiel Studentenwohnheime oder gab es eine Mensa? Weiß man da was davon?
Ja, die Börse zum Beispiel kennen Sie, wenn Sie in Tübingen schon mal waren, wo heute die Philosophie drin ist. Natürlich gab es diese Wohnheime. Alles war sozusagen integrierter an der mittelalterlichen Universität. Das kann man jetzt schon sagen. Ja, vielleicht soweit.
Mensa war da dabei. Essen ist ja ganz wichtig gewesen, glaube ich.
Ja, Mensa.
Die Professoren wurden, glaube ich, auch in Wein teilweise ausbezahlt, zumindest
ja,
in Tübingen.
Ja, das Deputat in Wein, genau. Ja, das hat es auch gegeben. Also zum Teil logierte man dann eben, ja, auch bei Verwandten, das war natürlich auch üblich, aber es gab schon so ein System von Freitischen auch. Das hat sich dann sehr lange gehalten, bis ins 18., 19. Jahrhundert.
Nachher werden wir mehr über die Reisen von Johannes Reuchlin erfahren und über Graf Eberhard im Bad, den haben wir gerade schon genannt, dem Gründer der Tübinger Uni. Mit ihm war Johannes Reuchlin befreundet und viel unterwegs.
Feel
Nach Adele und ihrem Love-Song sind wir zurück bei unserem Studio-Talk mit Professor Jörg Robert vom Deutschen Seminar hier an der Uni. Unser Thema ist der Philosoph Johannes Reuchlin. Herr Robert, vorhin haben wir einen Einblick in die rasante Karriere Reuchlins bekommen. Er kam ja dann im Wintersemester 1481/82 an die Tübinger Uni, die wurde so ein paar Jahre vorher gegründet, 5 Jahre vorher. Und er hatte dann ein Lehramt für Poetik oder, man weiß es nicht so genau, die Institution des römischen Rechts. Was ist Poetik? Was ist römisches Rechts in dieser Zeit?
Ja, also Poetik, das ist das Schlagwort des Humanismus. Der Humanismus ist eine Bewegung, die klassischen Sprachen in den Mittelpunkt rückt als das Element, das die Bildung des Menschen am meisten befördert oder ausdrückt. Und da spielt die Poetik eine große Rolle. Also Poetik heißt ja eigentlich Produktion von Gedichten, wie man Gedichte herstellt. Das musste man natürlich lernen, nicht nur an der Lateinschule, sondern auch an der Universität. Ja, Germanistik gab es natürlich damals nicht, aber man hat Gedichte machen gelernt.
Wie haben die eigentlich gesprochen damals? Deutsch oder Schwäbisch oder Alemannisch?
Ja, oder so ein bisschen eine Mischung von beidem. Das Hechinger Latein ist berüchtigt. Ja, man hat sich natürlich lateinisch unterhalten, idealerweise. Reuchlin hat das immer wieder auch befördert in seinen Schriften, also das Einüben von mündlicher Kommunikation, wie wir sagen, dass man sich lateinisch, also auch auf dem Markt im Prinzip, unterhalten könnte, war natürlich eine Fiktion. Ja, mit den Dienstboten hat man weiterhin Deutsch gesprochen oder Volkssprache. Naja, aber ich soll ja noch erklären, was es mit der Juristerei auf sich hat. Also es gibt ja diese beiden Studien oder Richtungen, das römische Recht auf der einen Seite, das kaiserliche Recht auch genannt, und auf der anderen Seite eben das kanonische Recht. Jetzt hat Reuchlin sich immer für die eine Seite entschieden, also für das kaiserliche Recht. Das wird später auch noch eine Rolle spielen. Reuchlin war also Zeit seines Lebens vor allem Jurist. Das müssen wir bedenken. Ja, also Humanist ist kein Berufsbild zunächst mal. Ja, also Germanistikprofessor vielleicht, gab es damals nicht. Sondern er war Jurist in verschiedenen Positionen, die ihn auch mit Tübingen verbinden, Beisitzer am Württembergischen Hofgericht seit 1483 zum Beispiel und dann vor allem Richter der Fürstenbank des Schwäbischen Bundes 1502-13. Also das ist das, was er grundsätzlich gemacht hat. Er hat Theologie studiert am Anfang, sich dann aber bewusst abgewandt und der Jurisprudenz zugewandt. Wie sehr viele Zeitgenossen, also in Nürnberg vor allem, denke an die Schädelfamilie, das waren Juristen. Und Juristen haben in Padua studiert, ja, kamen also von allein oder natürlicherweise mit Italien in Kontakt. Und so haben sich diese humanistischen Einflüsse dann nördlich der Alpen eigentlich verbreitet.
Und das, was man jetzt heute so hat, also wenn man an die Uni geht, sieht man ja die Jurastudenten und Studentinnen mit ihren großen mit den Büchern, mit den Sammelbänden, wo die ganzen Gesetze drin sind oder die Interpretation. Wie war denn das damals? Also es gab ja, war das damals auch schon alles paragraphenweise aufgeschrieben, wie wir das heute haben oder wie war das?
Im Prinzip ja. Also die Grundlage des römischen Rechts ist ja der Codex Justinianus, neben anderen Quellen. Aber das ist ja das Entscheidende, dass man hier diese spätantike Rechtsquelle hat, auf die man alles zurückführt. Also wenn Sie Reuchlins spätere Argumentationen im Judenbücherstreit lesen, dann sehen Sie, wie säuberlich und fein juristisch er das zitiert, nach Paragraphen, eben auch Abschnitten. Ja, im Prinzip ist das der Durchbruch gewesen im 15. Jahrhundert vor allem, ja, die Einführung des römischen Rechts, von der dann bestimmte Normen her auch abgeleitet werden.
War er denn eigentlich auch Theologe?
Ja, also wie gesagt, er hat in Paris Theologie studiert, 1473, 1474, kam da in Berührung mit wichtigen Ansätzen der spätmittelalterlichen Theologie. Also es gab da einen Streit um den Nominalismus, wie man das nannte. Also da ging es um die Frage, ob die allgemeinen Begriffe nur Namen waren oder tatsächliche Wesenheiten. Ja, etwas spitzfindige Frage vielleicht für uns, aber damals entzweite sich die ganze Universität über diesen Streit in die Via Moderna, die eben diesem Nominalismus anhing, Via Antiqua. scheint für uns irgendwie nebensächlich, aber Reuchlin schließt sich also der Via Moderna an, die dann mit dem Humanismus koalierte oder in den Humanismus mündete.
Jetzt nochmal ein Wort zum Humanismus. Was bedeutet es um 1500? Waren das die Progressiven oder also konservativ waren sie ja bestimmt nicht, ja, weil sie sich ja ein Stück weit auch von der Kirche absentieren wollten.
Ja, also natürlich ging es um einen Kampf innerhalb des Bildungssystems, würde man heute sagen. Also wer hat die entscheidende Position da oder das entscheidende Wort? Die Humanisten reklamieren das eben für sich. Sie haben zunächst einmal ja sind keine ganz bestimmte Gruppe, sondern bewegen sich in so einem Zwischenfeld, Universität und Höfe. In Italien beispielsweise ist das sehr früh eben schon eine ausgeprägte Hofkultur, die ein Interesse hatte an Literatur und Repräsentation. Also Reuchlin, wie viele andere seiner humanistischen Zeitgenossen, sind eigentlich sehr bewegliche Figuren, so kann man vielleicht sagen.
Reuchlins Hauptwerk hieß De Arte Kabbalistica. Wir haben dazu auch einen Einspieler.
De Arte Kabbalistica. Reuchlins Hauptwerk De Arte Kabbalistica erschien im März 1517 und wurde Papst Leo X. Gewidmet. Reuchlin erläutert darin das Verständnis der Kabbala als eine Theologie in Symbolen, in der Buchstaben und Worte auf Realitäten verweisen. Im folgenden Auszug spricht er über die Welt der Menschen, dem Mikrokosmos.
Und mit den erfahrensten Erforschern der Naturdinge ist leicht zu erkennen, dass das Unterste der oberen Natur mit dem Obersten der unteren Natur in Verbindung steht. Lediglich darüber, wie es recht häufig bei ganz eng miteinander Verknüpftem der Fall ist, kann man in Zweifel geraten, ob es gegenseitig nur angrenzt oder ob es miteinander verbunden ist und von welcher Art dasjenige ist, wo sich das miteinander Verbundene vereinigt. Es verhält sich nicht anders als mit dem Punkt, wo der Fuß eines Pferdes und sein Huf zusammentreffen. Ist er nun wegen der unmittelbaren Verbindung der Seinsweisen aus Horn oder aus Fleisch? Daher kann man nun, glaube ich, auch zweifelsfrei sagen, dass der Mensch-Mikrokosmos und jene große, sinnlich erfahrbare Welt im Geist zusammentreffen.
Herr Robert, der Kulturphilosoph, Dichter und Theologe Johann Gottfried Herder bezeichnete Reuchlin Ende des 18. Jahrhunderts als Mitstifter einer besseren Welt. War Reuchlins These vom Mikrokosmos des Menschen nicht eine ungemein moderne Theorie? Was steckte dahinter?
Ja, das kann man schon sagen. Also eine Idee, wie sie dann in der philosophischen Anthropologie auch wieder aufgenommen wurde. Eigentlich geht es um die Stellung des Menschen im All oder im Kosmos, in dem was existiert. Ja, und so die Überlegung, die wir gehört haben, betrifft nun so eine Stufung der Wesenheit. Die Frage, kann der Mensch aus seiner Sphäre aufsteigen in diese höhere Sphäre, den Makrokosmos? Mikrokosmos ist der Mensch, der Makrokosmos wäre also das All das, was existiert. Und jetzt ist also das Argument, da gibt es eine Kette und eine Verbindung. Und Reuchlin fragt sich also, ob das nur etwas angrenzt oder tatsächlich eine Verflechtung besteht, sodass der Mensch, und das ist das Ziel der Kabbala natürlich auch, dass der Mensch sich dem Göttlichen nähern kann oder in das Göttliche aufsteigt oder zurückkehrt in diese Sphäre.
Hat man denn damals gedacht, Gott lebt im Weltall oder ist es völlig falsch?
Das ist 18. Jahrhundert, ne? Das wäre Pantheismus. Das gibt es dann beim jungen Goethe und so weit geht man nicht. Also Reuchlin war kein Pantheist in diesem Sinne, aber er glaubte eben an diese Schichtung des Seins und an die Realität des Göttlichen, das irgendwie für den Menschen erreichbar ist, durch bestimmte Techniken, wie sie hier eben vorgegeben werden.
Seine Schriften hatten ja dann schon eine gewisse Bedeutung um 1500. Inwiefern hatten sie denn auch Einfluss auf die Reformation? Anders gefragt, war er denn nicht eigentlich irgendwie ein Gegner der Reformation?
Das sind viele Fragen auf einmal. Also Reuchlin hatte großen Einfluss auf Luther und die Reformation. Auf ganz verschiedenen Ebenen, also durch seine hebräischen Lehrwerke vor allem, hat er auf Luther gewirkt, der das sehr genau kannte. Das war ja ein wichtiger Impuls der Reformation, die Texte genau zu lesen und nur die Heilige Schrift zu konsultieren. Das konnte man, weil Reuchlin eine hebräische Grammatik und Verschiedenes geschrieben hatte. Also eine ganz neue Situation für Luther. Und auf der anderen Seite sehen die Reformatoren Luther in Reuchlin immer einen beispielhaften Fall oder den Vorkämpfer für die Reformation. Luther hat zum Beispiel einen Brief an Reuchlin verfasst, in dem er wirbt um diesen Humanisten, der eine Generation älter ist als er selber, den er irgendwie als vorbildlich empfindet, will ihn gewinnen. Reuchlin hat nie geantwortet, soweit wir sehen können, und ist dann tatsächlich ja zum Gegner der Reformation geworden.
Jetzt noch mal ein Wort zu Graf Eberhard. Der war ja dann auch in Rom, das war noch in den 80er Jahren des 15. Jahrhunderts, und da ist Reuchlin mitgegangen. Eine Reise nach Rom, was hat man denn damals als Tübinger, als Württemberger Graf, was hat man denn damals in Rom gesucht?
Ja, also Reuchlin war so ein Berater, Dolmetscher, vielleicht ein bisschen Kommunikationsspezialist, so sage ich eigentlich immer gerne. Humanisten waren irgendwie Medienexperten für die Kommunikation zuständig. Das heißt, dass er einfach sehr gut Latein konnte. Ein Latein, das die da auch verstehen konnten in Italien und nicht mit schwäbischen Dialekten unterfüttertes Latein. Also das muss man sich auch so vorstellen. Er hat da Reden gehalten, er hat die Kommunikation betrieben, diplomatische Aufgaben im weiteren Sinne. Für all das waren die Humanisten dann die Spezialisten.
Hat dann, glaube ich, auch später vom Papst noch irgendwelche Orden oder sowas gekriegt. Stichwort Kultur in der Zeit. Da war ja auch eine Frau noch in der Runde, nämlich die Mutter, glaube ich, von Eberhard im Bad. Das war die Mechthild von der Pfalz, die damals Ende des 15. Jahrhunderts in Rottenburg gelebt hat. Die war zweifache Witwe. Ich finde es ganz interessant, dass die eine wahnsinnige Bedeutung hatte. Sie hat auf der einen Seite mitgewirkt, dass die Uni Freiburg gegründet wurde, und hat dann auch auf Eberhard eingewirkt, auf ihren Sohn, dass Tübingen die Uni gegründet wurde. Wie ist diese Konstellation zu sehen? Welche Rolle spielt es in Sachen Kultur hier?
Ja, für Tübingen war das natürlich die Initialzündung. Mechthild ist eine wahnsinnig interessante Figur, auch für die Literaturgeschichte des 15. Jahrhunderts und Kulturgeschichte. Sie hatte einen Musenhof, wie man früher gesagt hat. Und das trifft auch zu. Also sie hat den frühen Humanismus in der Region, aber im ganzen Südwesten unterstützt. Also Übersetzungen zum Beispiel angeregt aus dem Italienischen. Einfach die neueste Mode aus Italien rübergebracht. Ja, man muss sich den Humanismus und Renaissance eben als die neueste Mode vorstellen, die dann auch in unserer Region alle haben wollten. Und die Mechthild hat das also von Rottenburg aus dann betrieben, seit den 1440er Jahren, und die Uni-Gründung dann noch initiiert, bei der Reuchlin ja nicht direkt beteiligt ist, aber sehr früh ist er eben in dem Umfeld Eberhards, wird dann also aufgesogen eigentlich durch diese Bewegung. Eigentlich kann man sich das gar nicht erklären, wie schnell er da Erfolg hatte.
Ja, vielen Dank bis dahin, Jörg Robert. Nachher werden wir noch einiges über den damals verbreiteten Antijudaismus erfahren und was Johannes Reuchlin dagegen unternommen hat.
All the boys I've known, and I've known some, until I first met you I was lonesome. And when you came in sight, dear, my heart grew light, and this old world seemed new to me. You're really swell, I have to admit you deserve expressions that really fit you. And so I racked my brain hoping to explain all the things that you do to me. By mere Mr. Shane, please let me explain. By mere Mr. Shane means that you're grand. By mere Mr. Shane, again I'll explain. It means you're the fairest in the land. I could say Bella, Bella, even say Wunderbar. Each language only helps me tell you how grand you are. I've tried to explain by mere is to shame. So kiss me and say you understand. It means you're the fairest in the land. I could say Bella, Bella, even say Wunderbar. Each language only helps me tell you how grand you are. So kiss me and say you understand.
Micro Europa.
Micro Europa.
Ihr hört Radio Mikroeuropa mit einem Studiotalk über den Philosophen Johannes Reuchlin hier im freien Radio Wüste Welle. Mein Gast ist heute Jörg Robert. Er ist Professor für Literaturgeschichte der frühen Neuzeit am Deutschen Seminar an der Tübinger Uni. Johannes Reuchlin hat sich sehr intensiv mit dem Judentum beschäftigt, auf drei Ebenen: philologisch, philosophisch, theologisch und juristisch. Er trat vehement dafür ein, die jüdische Überlieferung zu bewahren und nicht zu zerstören. Im ersten Jahrzehnt nach 1500 herrschte eine ziemliche antijüdische Stimmung im Land. Einer der Einpeitscher hieß Johannes Pfefferkorn. Johannes Pfefferkorn heißt er, Sie haben ihn vorher schon erwähnt. Der Konvertit war einer der maßgeblichen Protagonisten gegen die jüdische Kultur und Reuchlins Gegenspieler.
Der Antijudaist Johannes Pfefferkorn konvertierte um 1505 zum Christentum. In der Folge verfasste er Schmähschriften wie den Judenspiegel. Sie richteten sich gegen den Talmud, wichtigstes Buch der jüdischen Überlieferung. 1509 erhielt Pfefferkorn von Kaiser Maximilian I. den Auftrag, sämtliche jüdische Schriften in Frankfurt, Mainz, Bingen und andernorts zu konfiszieren. Gegen diese Aktion erstellte Johannes Reuchlin ein rechtliches Gutachten, den sogenannten Augenspiegel. Darin kritisierte er scharf die Beschlagnahmung der jüdischen Schriften.
Man kann aber nicht feststellen, dass es nun einige Christen weniger gegeben habe, als es gewesen wäre, hätte man die Bücher nicht verbrannt. Sondern die christliche Kirche hat sich danach je länger, desto stärker vermehrt. Genauso würde es auch hier geschehen. Wenn die Juden sähen, dass man sie in ihrem Heiligsten mit Gewalt bedrängt, so würden sie umso glühender wünschen, als Juden zu sterben, im Glauben heilige Märtyrer zu sein und ihre Frauen und Kinder umso strenger dazu anhalten. Darum ist uns im kanonischen Recht geboten, dass wir den Juden ihr Eigentum nicht wegnehmen sollen, handle es sich um Geld oder um Geldeswert, der unter dem Wort Pecunia zu verstehen ist, und wer dagegen handelt, der soll seiner Würden und seines Amtes enthoben oder im Bann, das heißt exkommuniziert sein, so lange, bis er ausreichend Wiedergutmachung geleistet hat.
Herr Robert, hat sich Reuchlin denn mit seinem Gutachten und der damit verknüpften Forderung nach Bestrafung gegen die Antijudaisten durchsetzen können?
Ja, zunächst mal schon, dann am Ende wieder nicht. Das ist eine ganz komplexe Geschichte dieses Streites. Wir haben das ja im Einspieler gehört und Sie haben das auch angedeutet. Pfefferkorns Aktion wird von den Dominikanern ins Werk gesetzt. Er ist selber in gewisser Weise eine Schachfigur der Dominikaner gewesen. Auch das kann man sehen. Zunächst einmal hat er Erfolg, dann wird aber interveniert und diese Beschlagnahmung zunächst einmal gestoppt und auch wieder rückgängig gemacht. Das ist so eine ganz komplexe Situation gewesen, die ich auch in letzter Zeit nochmal näher studiert habe. Es muss da eine Begegnung gegeben haben, vielleicht ist das auch interessant, zwischen Reuchlin und Pfefferkorn, die am Anfang dieser ganzen Affäre steht. Pfefferkorn hat Reuchlin besucht in Stuttgart und wollte ihn überzeugen, an dieser Beschlagnahmung teilzunehmen. Und offensichtlich hielt er ihn für jemanden, der sich einerseits auskennt, andererseits aber auch an seiner Seite steht gegen die Juden. Ja, Reuchlin hat diesen Eindruck offenbar nicht ausgeräumt im Gespräch zunächst, sondern so ein bisschen auf Zeit gespielt, das kann man sich vorstellen. Und dann aber doch, als das gefordert war, ein Gutachten geschrieben für eine Kommission, die eingesetzt wurde und dort als einziger neben der Uni Heidelberg gegen die Beschlagnahmung gestimmt.
Was war das für eine Kommission? War das eine kaiserliche Kommission oder hier vom Land, von Württemberg oder?
Ja, also das war der Erzbischof von Brandenburg, von Mainz, Entschuldigung, der liberale Position verfolgte in dieser Frage und auch offenbar den Einfluss der jüdischen Gemeinden schätzte oder befürchtete, in Frankfurt vor allem. Ja, also der Kardinal von Brandenburg, Kardinal von Mainz, hat dann diese Kommission erwirkt, in der Reuchlin drin sitzt. Und dann geht dieses Gutachten so aus, wie es ausgeht. Und Pfefferkorn muss sehr erbost gewesen sein über diese Überraschung. Hat aus Reuchlins Gutachten zitiert, das quasi publik gemacht. Und das wiederum ist der Anlass für Reuchlin, gegen Pfefferkorn vorzugehen. Also dass hier so ein internes Gutachten an die Öffentlichkeit gespielt wird. Und dagegen richtet sich der Augenspiegel und dann nimmt diese Diskussion Fahrt an in den folgenden Jahren.
Öffentlichkeit muss man ja auch ein bisschen spezifizieren. Ja. Es gab damals, glaube ich, noch keine Zeitungen wie im heutigen Sinn. Was bedeutet eine Öffentlichkeit damals um 1500?
Ja, Öffentlichkeit bedeutet zunächst mal Buchdruck. Und das ist eine ganz neue Erfahrung, die hier alle Akteure gemacht haben, gerade an dieser Affäre, dass Dinge, die in den Druck gelangen, plötzlich eben für jedermann, der lesen konnte, zur Verfügung standen. Und das war ein Argument in der ganzen Debatte. Also Reuchlin bringt das immer wieder vor. Du hast unsere Rechtssache in die Öffentlichkeit gezerrt. Das ist der ganz große Beispielfall eigentlich für das gewesen, was dann mit Luther folgte. Also wir wissen alle Luthers große Schriften der 1520er Jahre. Der Erfolg der Reformation beruht vor allem auf dem Buchdruck und dieser massenweisen Verbreitung von Texten. Das wird eigentlich zum ersten Mal in der Reuchlin-Affäre zum Thema.
Und dieser Antijudaismus, wie hat er sich in der Praxis dann ausgewirkt? Sind da Polizisten oder irgendwelche Beamte von Tür zu Tür und haben die Juden gefragt, sie müssen die Schriften rausrücken oder wie war das? Gibt's da Quellen dafür?
Naja, die Beschlagnahmung soll natürlich geordnet erfolgen. Also genaue Quellen gibt es da wenige natürlich, wie das vonstatten gegangen ist. Aber sicherlich werden diese Bücher irgendwie zentral eingesammelt. Vor allem waren das auch liturgische Bücher. Dagegen richtete sich Reuchlin auch, die eigentlich jetzt zunächst einmal nichts mit Polemik oder Blasphemie zu tun hatten. Das war Pfefferkorns Hauptpunkt. In dem Einspieler haben wir gehört, Reuchlin hält diese Schriften erstens für unbedenklich, die christliche Kirche ist trotzdem gewachsen, und zweitens eher für schädlich zu verfolgen, weil eben Juden dann noch versteift werden in ihrem Unglauben. Also Reuchlin hat selber eine judenkritische Schrift verfasst, das dürfen wir nicht verhehlen, 1505, die Tütsch Missive heißt das, wo er eine ganz konventionelle Position vorträgt, also die Juden befinden sich im Exil immer noch, weil sie eine Art Kollektivschuld auf sich geladen haben, eben den Messias leugnen. Das ist der Hauptvorwurf. Also da unterscheidet sich Reuchlin zunächst einmal in nichts von anderen Theologen auch. Das ist ein theologischer Standpunkt.
Von Luther gibt es ja auch so was Ähnliches, ne?
Ja, genau. Verschiedene Schriften, vor allem des späten Luthers, gehen auf diese, in ganz scharfer Weise gegen nicht nur gegen jüdische Schriften, sondern gegen jüdische Kultur oder das Judentum vor. Ja.
Ist denn diese Tatsache, dieses Antijudaismus, nicht ein Makel im Humanismus oder auch in der Reformation?
Naja, es ist eben zunächst einmal Teil der allgemeinen Mentalität oder Kultur, aus der Reuchlin auch herauskommt. Aber man kann eben bei Reuchlin sehr schön sehen, wie sich so eine Dynamik entfaltet. Ja, so Er kommt eigentlich aus geteilten Voraussetzungen, dass die Juden irgendwie in so einer Art von verdientem Exil sich befinden. Er interessiert sich philosophisch für diese Quellen. Ja, die These ist ja, dass Moses, die mosaischen Schriften so eine Art Uroffenbarung enthalten, die auch der antiken Philosophie zugrunde liegen. Also im Sinne einer ewigen Philosophie, wie man das nannte, Philosophia per Ennis.
Noch zum Schluss unseres Takes jetzt, was mich noch interessieren würde, kann man den Antijudaismus der Zeit um 1500 mit dem Antisemitismus der Nazis vergleichen?
Das ist jetzt natürlich schwierig, ja. Also die Konsequenz, mit der das im 20. Jahrhundert dann betrieben wurde, kann man nicht vergleichen. Aber es gibt natürlich diese Traditionen, also Luther gerade in dieser Hinsicht spielt natürlich eine Rolle für die Argumentation der Nationalsozialisten. Das war schon eine wichtige Brücke. Das Entscheidende ist wirklich, das möchte ich nochmal sagen, dass hier die theologische Frage, was sind die Juden den Christen, abgekoppelt wird von der juristischen. Ich glaube, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber Reuchlin nimmt in diesem Gutachten einen juristischen Standpunkt ein und sagt, die Juden sind Bürger des römischen Rechts oder römischen Reiches, wie wir alle. Also nach diesem römischen Recht und nach dem kanonischen auch, wie er da vorbringt, ist das unstatthaft. Ja? Wir müssen ihnen die Bücher lassen, sonst vergehen wir uns formal gegen das römische Recht. Und das ist irgendwie ein sehr kühler, prosaischer Grund, aber ich finde den sehr zukunftsweisend.
Das war natürlich bei den Nazis dann komplett anders.
Die Nazis entrechten dann eben die jüdische Bevölkerung. Und hier der Versuch, das also einzuhängen in das allgemeine Recht. Ja.
Nach einer kleinen musikalischen Pause unterhalten wir uns noch über die Bedeutung von Johannes Reuchlins Thesen, Gedanken und Forschungen für uns in der Gegenwart, hier bei Radio Mikroeuropa auf der Wüstenwelle. Bleibt also dran.
You are the center of your little world, and I am of mine. Now and again we meet for tea. We're two of a kind. This is our universe. Cups of tea. We have a beautiful cosmos, you and me. We have a beautiful cosmos. What do we talk of whenever we meet? Nothing at all. You sit with a sandwich, I look at a roll. Sometimes I open my mouth, then shut it. We have a beautiful cosmos, you and me. We have a beautiful cosmos. You are the center of your little world, and I am of mine. Now and again we meet for tea. We're two of a kind. This is our universe. Cups of tea. We have a beautiful cosmos, you and me. We have a beautiful cosmos.
Shakira und Te Aviso, Te Annuncio. Damit sind wir wieder zurück bei unserem Studiotalk über Johannes Reuchlin. Zu Gast ist heute der Literaturhistoriker Professor Jörg Robert vom Deutschen Seminar an der Uni Tübingen. Reuchlin gilt ja gemeinhin als Identifikationsfigur jüngerer Humanisten. Die Zeit der Renaissance und der Reformation liegt aber jetzt schon über ein halbes Jahrtausend zurück. Was bedeuten denn die Lehren und Forschungen von Johannes Reuchlin für uns heute in der Gegenwart, in Zeiten von Fake News, alternativen Fakten, Internetbashing und massenhaften Kirchenaustritten?
Das ist auch eine große Frage jetzt, also Identifikationsfigur, das stimmt. Reuchlin war tatsächlich der erste prominente Humanist nördlich der Alpen, einfach in der Chronologie, um 1500 der erste, der die Hebraistik als eine akademische, philologische Disziplin aufgebracht hat. Herder, den Sie am Anfang erwähnt hatten, sieht in Reuchlin den Beginn des Orientalismus oder der Orientalistik als Disziplin. Das stimmt alles. Also von Anfang an hat er eine große Bedeutung für die Entwicklung des Fächerspektrums der Universitäten, kann man sagen.
Des Kanons?
Des Kanons. Das hängt natürlich mit der Theologie zusammen, die Hebraistik. Aber eben Herder hat recht, tatsächlich das Interesse am Morgenland, das dann 18., 19. Jahrhundert weiter blüht, das geht auf Reuchlin zurück. Naja, die ganze Auseinandersetzung um die Reformation, die ist für Reuchlin persönlich teilweise bitter.
Diese Feindschaften.
Die Feindschaften, ja, also in jede Richtung kann man sagen, Reuchlin gerät zwischen die Lager. Eigentlich freigesprochen wird er dann am Ende doch noch verurteilt, 1520, als eben die Luther-Sache in Rom alle aufstört. Ja, hat man doch das Gefühl, das gehört irgendwie zusammen. Also Reuchlin leidet darunter. Und vor allem am Zerfall dieser humanistischen Gemeinschaft, die ja eine europäische Gelehrtenrepublik, das zerfällt und Reuchlin muss mit ansehen, wie ihn Jüngere auch verlassen oder verstoßen. Melanchthon hat sich ja Richtung Luther verabschiedet, Reuchlin enterbt ihn daraufhin sogar.
Die waren sehr eng.
Die waren ja auch verwandt.
Melanchthon waren, glaube ich, ein bisschen jünger.
Ja, Melanchthon ist Großneffe, ja, also entfernter, ein bisschen entfernter, aber doch eben enger verwandt. Und der verlässt in Richtung Luther. Reuchlin selber versucht das aber zu hintertreiben. Er sieht in Luther den Spalter und den Heretiker. Reuchlin steht ja für die Idee der Einheit der Theologie, der Überlieferungen. Er versucht, Dinge zu verschmelzen und nicht zu spalten. Also da kann er sich mit der Reformation nicht anfreunden, wie andere eben auch. Erasmus zum Beispiel, der ungefähr sein Alter hat, schließt sich der Reformation nicht an, aber alle Jüngeren tun das doch und sehen dann in Reuchlin aber doch irgendwie ihren Identifikationspunkt.
Wenn wir jetzt wieder ins Jetzt kommen, was würde Reuchlin denn zu Donald Trump sagen? Haben Sie da eine Idee? Ja, da würde ihm wahrscheinlich auch die Spucke wegbleiben, oder?
Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich dem angeschlossen hätte. Also vor allem der anti-akademische Habitus, der bildungsfeindliche Habitus, das hätte ihn wahrscheinlich am meisten gestört an Trump. Aber gut, die Fragen sind andere. Theologie ist nicht mehr so das große Thema, vielleicht in anderer Hinsicht bei Trump. Aber
er ist ja schon evangelikal, ja, in gewisser Weise.
Ja, das schon. Aber ich glaube, also die Parteiungen damals, das kann man sich vielleicht schwer vorstellen. Der Riss geht hier eben zwischen Freundschaften hindurch. Ist ja auch irgendwie ein chaotisches Geschehen, ein dynamisches Geschehen nach 1520. Luther hat das ja bekanntlich selber auch nicht in der konsequenten Weise geplant, wie es dann gekommen ist. Also ich denke mir, Reuchlin wäre vielleicht eher entsetzt über bestimmte Entwicklung der Bildungspolitik. Ähnliches, das hätte ihn sicherlich zutiefst beschäftigt, aber möglicherweise eben auch ein Mittler Richtung Orient. Vielleicht hätte er sich heute für Arabisch interessiert auch noch. Das gab es damals in diesem Sinne noch nicht auf der Tagesordnung. Aber ich denke, dass er da ein Vorbild ist, was zumindest auch das Interesse an dem Schrifttum angeht, an der Kultur.
Wäre denn einer wie Johannes Reuchlin heute in der Politik? Was meinen Sie?
Ich weiß nicht, wie sehr in der Politik die Experten zu Hause sind, die Professoren vielleicht, das, was er ja dann doch am Ende noch geworden ist.
Wäre dann Ihr Ratgeber?
Ja, Ratgeber gibt es natürlich. Also Steve Bannon, ja, das sind die Leute, die heute diese Jobs haben.
Ich weiß, oder Lobbyist?
Lobbyist vielleicht auch. Ja, man darf das nicht unterschätzen. Also am Anfang haben wir ja über diese Reisen nach Italien auch gesprochen. Hat er sicherlich großes Geschick gehabt. Er war juristisch versiert, möglicherweise schon. Mhm. Möglicherweise.
Wäre er denn überhaupt noch in der Kirche? Auch schwer zu sagen.
Naja, also in der Kirche schon. Also ich glaube, die spätmittelalterliche katholische Kirche, ja, die Gesamtkirche hat viel zugelassen, ja, vielleicht zu viel zugelassen. Reuchlin ist Modernist gewesen. Vieles hat sich zugespitzt im Zuge der Reformation, der Konfessionalisierung. Viele Positionen, die jetzt so entschieden waren, dann im 16. Jahrhundert, waren das für Reuchlin eben noch nicht. Also es war viel mehr möglich, wie es vielleicht heute auch der Fall ist.
Letzte Frage, was können wir von ihm lernen?
Ja, also ich als Philologe natürlich das genaue Arbeiten, also das Einarbeiten auch in fremde Sprachen und vielleicht, dass man Dinge von verschiedenen Standpunkten betrachten muss.
Ja, damit wären wir wieder am Ende unserer Sendung über den Philosophen, Humanisten und Kirchenkritiker Johannes Reuchlin. Ich durfte heute bei mir im Studio Jörg Robert begrüßen, Professor für Literaturgeschichte der frühen Neuzeit hier am Deutschen Seminar. Herr Robert, vielen Dank für Ihren Besuch.
Ja, gerne. Vielen Dank. Es war ein großes Vergnügen.
Zu Johannes Reuchlin läuft derzeit übrigens eine Ausstellung im Tübinger Stadtmuseum. Der Titel »Ein Vater neuer Zeit – Reuchlin, die Juden und die Reformation« zu sehen noch bis zum 18. Februar. Unsere Einspieler gesprochen haben Viktoria Marciniak, Rupert Hausner und Udo Rau. An den Reglern saß Aaron Geiger, die Regie führte Ina Mecke. Schaut doch auch mal auf unsere Homepage vorbei unter www.mikro-europa.de. Alle bisherigen Sendungen gibt's natürlich zum Nachhören in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. Vom Mikrofon verabschiedet sich Ulrich Hägele. Tschüss und macht's gut.